SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Doris Maul und vor allem mit dem DNA-Detektiv Alexander Albertz-Dakasch. Hallo und herzlich willkommen, Herr Albertz-Dakasch.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wenn man das Wort Detektiv hört, dann denkt man ja häufig erstmal an Krimis und an Meisterdetektive aus Film und Fernsehen, wie zum Beispiel Sherlock Holmes oder Miss Marple, die Verbrechen aufgeklärt haben. Sie suchen als DNA-Detektiv nach Spuren der Herkunft von Menschen, und zwar der unbekannten Herkunft. Sie helfen adoptierten Spenderkindern oder auch sogenannten Kuckuckskindern, ihre genetischen Wurzeln zu ergründen. Dabei gelten Sie als einer der führenden Genealogen in Deutschland. Außerdem sind Sie Historiker und Sozialwissenschaftler, haben Religionswissenschaften, Soziologie und Informatik studiert und beherrschen mehr als 10 Sprachen, habe ich gelesen, und 6 Schriftsysteme, was bei der Recherche von genealogischen Wurzeln, genetischen Wurzeln natürlich sehr hilfreich ist, stelle ich mir vor. Und insgesamt klingt das alles so, auch als würden Sie ein enormes Maß an Energie investieren, um anderen eben zu helfen, ihren Ursprung kennenzulernen und auch verstehen zu lernen. Ich habe mich gefragt, woraus speist sich diese Energie? Also was ist Ihr Antrieb, Ihre Motivation?
Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass ich das selber erlebt habe. Das heißt, dass ich selber meine biologische Familie gesucht habe und mich daher gut in die Menschen reinversetzen kann, die eben auf der Suche sind. Und je mehr ich dann mich mit dieser Thematik der Suche auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich auch gemerkt, oh, es gibt eigentlich kaum jemanden, der da helfen kann, und habe das dann so ein bisschen zu meiner Agenda gemacht, eben da mich auch immer mehr in die Thematik einzugraben, mich fortzubilden, um dann eben ja da unterstützen zu können. Also ich würde sagen, daher kommt tatsächlich viel Energie, also einerseits die eigene Erfahrung, andererseits auch ja eine gewisse Empathie den Menschen gegenüber zu sehen, die Menschen in ihrem Leid auch zu sehen und sagen, oh, ich möchte hier helfen. Und dann, glaube ich, so eine natürliche Neugierde auch, die sich auf verschiedenste Themenbereiche erstreckt, so eine gewisse Rechercheneigung. Das heißt, es ist auch sehr erfüllend für mich einfach. Also mir geht's auch gut dabei, sehr tief mich in Daten einzugraben, ein komplexes Bild aus vielen, vielen kleinen Details zusammenzustellen.
Weil Sie jetzt selber diesen biografischen Hintergrund angesprochen haben. Also das heißt, Sie wussten auch nichts über Ihre Ursprungsfamilie?
Also bei mir war es so, dass ich schon immer auch als Kind ein seltsames Gefühl hatte. Wie das häufig so ist, es gibt so gewisse Krisen im Leben, die einen dann vielleicht auch mal ein bisschen wachrütteln. Bei mir war es so gewesen, dass eben eine meiner Töchter ist verstorben damals an einer sehr seltenen genetischen Erkrankung. Und ich habe dann direkt auch ein Jahr später Krebs bekommen und bin dann so dem Ganzen auf die Spur gekommen, dass die Menschen, die ich eben als Familie kennengelernt hatte, eben gar nicht mit mir biologisch verwandt waren und dass da also viele, viele Rätsel im Raum standen.
Was würden Sie denn generell sagen, wie sehr ist der Mensch auf Informationen über seine Herkunft angewiesen, um überhaupt Identität zu entwickeln?
Da gibt es ja unterschiedliche Theorien darüber. Ist immer die Frage, wie weit holt man aus? Also möchte man es vielleicht auch breiter schauen? Also geht man vielleicht ethnografisch vor? Geht man weiter zurück in der Geschichte und überlegt sich mal, wie wir als Menschen uns eigentlich verorten? Also das kann man durchaus auch tun, kann sich fragen, ist nicht das Aufwachsen in Familie nicht eine der wenigen Universalien, die wir eigentlich bei den Menschen finden? Und ist es nicht auch so, dass die Familie erstmal, in die wir reingeboren werden oder die Menschen, mit denen wir aufwachsen, dass das erstmal so unser erster Orientierungshorizont ist, der uns erstmal stabilisiert? Dann merkt man vielleicht ja, okay, das ist mehr als eben einfach nur eine Versorgung. Es geht eben auch um Orientierung. Es geht darum, wo ist eigentlich mein Platz? Tatsächlich ist der Normalfall, dass wir mit biologischen Verwandten aufwachsen. Und tatsächlich, dass wir auch unsere biologischen Eltern kennen. Es gibt immer Ausnahmen, aber das kann man schon ethnografisch so sagen und ethnologisch, dass das eigentlich der Standard ist. Das heißt nicht, dass der Standard immer gut ist und dass das immer so sein sollte, aber es ist erstmal sagen, der Ist-Zustand, der Befund. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Menschen eben aufwachsen, also welche Rolle, ob die die Familie väterlicherseits oder die Familie mütterlicherseits dann wichtiger ist, welche Beziehungen man untereinander ausbildet. All das ist variabel. Aber die Kenntnis der Abstammung und auch die eigene Verortung in einem größeren Ganzen, in einem Familienverbund und auch sogenannte Kinship Terms, also das heißt, dass man eben Verwandtschaftsbezeichnungen hat, das ist etwas, was wir überall auf der Welt finden. Und da scheint also etwas in uns Menschen und etwas in der Art, wie wir Gesellschaft aufbauen, scheint da etwas sehr Stabiles drin zu sein, dass wir das immer wieder vorfinden.
Und wie wichtig ist diese biologische Herkunft für die Ausbildung von Identität?
Das kommt dann eben darauf an, wen Sie fragen. Also ich würde sagen, viele, viele Psychologen, Psychologinnen, Psychoanalytikerinnen, Psychoanalytiker, die würden sagen, es ist sehr, sehr wichtig. Auch in der Soziologie weiß man, dass das eben ganz zentrale Voraussetzungen sind, um eine stabile Identität gerade in der Adoleszenz dann aufzubauen. Dass ich weiß, wer sind denn meine Eltern, wer ist meine Familie.
Es gibt ja auch die Argumentationslinie, dass das nicht so bedeutsam sei, weil eigentlich soziale Familie das ist, was letztendlich darüber entscheidet. Also wie ich aufgewachsen bin, unabhängig davon, ob es diese biologischen Beziehungen gibt.
Ja, ja, dieses Argument gibt es auch. Und ich glaube, worauf man aufpassen muss, ist, dass man nicht die eine Seite gegen die andere Seite ausspielt. Also, dass man eben nicht solche Strohmänner dann aufbaut und sagt, es muss entweder das eine oder das andere sein. Die soziale Familie ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und das wissen wir auch aus der Adoptionsforschung. Aber genauso wissen wir eben auch aus der Adoptionsforschung, dass die biologischen Wurzeln und das Verständnis dieser biologischen Wurzeln auch ganz, ganz, ganz wichtig sind. Also man muss auch sagen, dass die verschiedenen Wissenschaftsgebiete, die sich mit dieser Thematik befassen, auch nicht immer untereinander sich ausgetauscht haben und dass auch gerade durch die Genetik nochmal neues Wissen dazugekommen ist. Durchaus gab es die Position, dass man gesagt hat, naja, das ist ja alles irgendwie zusammengewürfelt und die Menschen, die eben jetzt mit mir leben, das ist meine Welt. Und das stimmt auch zu einem gewissen Grad. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir gerade, wenn wir eben an die Zwillingsstudien oder auch in die Adoptionsforschung gucken, sehen, dass Menschen, die in einem bestimmten sozialen Setting aufwachsen, sich später auch gerne in ganz andere Richtungen entwickeln, die interessanterweise sehr übereinstimmend sein können mit dem, was wir von den Geschichten der biologischen Eltern beispielsweise wissen. Und da fragt man sich, wie kann denn das sein? Also wie kann das sein, dass eben nicht nur die Augenfarbe, die Haarfarbe, der Body Mass Index, dass das anscheinend biologisch sehr klar vorgegeben ist, sondern dass selbst gewisse Präferenzen, dass Berufswahl, gerade aber auch Intelligenz, das ist ganz, ganz heiße Kartoffel, da muss man sehr aufpassen, aber dass diese, sage ich mal, Merkmale auch, die eben die Persönlichkeit betreffen, anscheinend auch sehr stark von der Genetik mit beeinflusst wird und dass es deswegen wichtig ist, dass man sowohl das soziale Umfeld versteht, in welches man da hineingeboren wurde, als auch eben die biologischen Grundlagen, die eben auch einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Entwicklung und auf unsere Person haben.
Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen von oben drauf schauen, Stichwort biologische Grundlagen. Es ist ja schon zu beobachten, dass in letzter Zeit das Interesse an den biologischen Grundlagen, sprich an der Ahnenforschung, zugenommen hat. Also die Leiterin des Jüdischen Museums Frankfurt, Miriam Wenzel, hat kürzlich in unserem Programm in SWR Kultur gesagt, wir lebten in Zeiten, in denen wir uns sehr stark über Herkunft definieren. Würden Sie dem zustimmen?
Ich bin natürlich meiner eigenen Bubble. Und da sehe ich durchaus ein gewachsenes Interesse an Herkunftsfragen, aber eben auch an Ahnenforschung. Und das überschneidet sich, aber das ist nicht dasselbe. Das heißt, wenn ich jetzt daran interessiert bin, meine Familie zu erforschen, zum Beispiel auch, was hat denn der Großvater oder Urgroßvater während der Nazizeit gemacht? Das ist so ein Bereich. Und das andere eben gerade die Menschen, die zu mir kommen mit diesen Fragen, wer sind denn eigentlich meine Eltern? In der häufigsten Fragestellung, wer ist mein biologischer Vater?
Weil der eben nicht bekannt ist.
Weil der nicht bekannt ist. Dann, genau, überlappt sich das, aber ist eben nicht das Gleiche. Und durch die technische Revolution und durch die neuen Möglichkeiten kommt natürlich dann diese Frage auf, aha, anscheinend kann ich das doch rausfinden. Und das ist sicherlich gewachsen, einfach dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, die wir vor 50 Jahren so nicht hatten. Was die Ahnenforschung anbelangt, klar, es gibt jetzt diese DNA-genealogischen Tests, die haben sicherlich auch nochmal dazu geführt, dass es ein gewachsenes Interesse in vor allem auch Gruppen gibt, die sich vielleicht vorher nicht so für Ahnenforschung interessiert haben. Und ansonsten würde ich das als eine Art Wellenbewegung beschreiben wollen. Also aus verschiedenen Gründen wendet man sich der Genealogie zu und das ist denkt man immer eine individuelle Entscheidung, aber aus soziologischer Sicht würde ich dann eben doch auch behaupten wollen, ja, das sind eben gewisse Strömungen in den Gesellschaften, die dann mal mehr oder mal weniger dieses Interesse hervorrufen. Und man weiß natürlich jetzt gerade im deutschen Kontext auch um die Gefahren und dass nicht jedes gewachsene Interesse an der Ahnenforschung einfach nur unschuldig ist.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, also diese Beschreibung als Wellen, dann geht das auch in die Richtung, mal gibt es ein bisschen Hype, der auch gefüttert ist durch die Mediengesellschaft. Stichwort unter anderem Harpe Kerkeling und seine Suche nach seinen Vorfahren. Und dann ebbt das auch wieder ab.
Also ich habe ja auch versucht, das so ein bisschen zu verstehen, warum das gerade auch mehr zunimmt. Und ich habe da meine eigenen Gedanken dazu, eben auch bezüglich des Individuums oder des Selbst und der Verortung in größeren Ganzen. Und natürlich im Spätkapitalismus haben wir die Problematik, dass wir in verschiedene Rollen aufgeteilt sind, dass unsere Identität sich aus verschiedensten Aspekten oder Quellen speist und dass wir mit einer enormen Unsicherheit konfrontiert sind. Und da ist unter anderem die Ahnenforschung eine Möglichkeit, etwas mehr Erdung zu bekommen, etwas zu bekommen, was ich nicht entscheiden muss. Da bin ich schon reingeboren. Ich kann mir meine Vorfahren nicht aussuchen und ich kann mich sozusagen in einem größeren Ganzen verorten, wo ich nichts dafür getan habe. Und das kann auch manchmal beruhigend wirken. So könnte ich mir das auch erklären, warum es da ein Interesse eben an der Ahnenforschung gibt. In dieser komplexen Welt, in der eigentlich nichts mehr sicher ist, ist aber das wenigstens mal sicher, wo ich eben herkomme, wer meine Vorfahren sind und was da eigentlich alles vor mir so passiert ist. Wie gesagt, das müsste man noch mal tiefergehend ergründen, ob das eine Stellschraube dieses Phänomens ist. Es sind sicherlich auch noch viele andere Faktoren, die da reinspielen. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt im amerikanischen Kontext, wo das ja gerade auch herkommt, im nordamerikanischen Kontext dieser DNA-Genealogie, da muss man auch sagen, dass die Werbung natürlich einen sehr starken Einfluss gehabt hat. Und auf der anderen Seite eben auch das Bewusstsein, dass man aus einem Mix von verschiedenen Linien abstammt und dass man eben auch gerne das verstehen möchte. Beispielsweise ein typischer Nordamerikaner, der eben vielleicht sagt, ja, aus welchen verschiedenen europäischen Ländern sind denn meine Vorfahren eigentlich gekommen? Oder vielleicht habe ich auch noch was Ostasiatisches mit in meiner Abstammung, das möchte ich mal tiefergehend ergründen. Diesen Kontext muss man sicherlich auch sehen, der dann eben ein anderes als beispielsweise in Deutschland.
Weil es gerade auch in den letzten Wochen so für Schlagzeilen gesorgt hat, möchte ich noch mal kurz auf die NS-Geschichte und das Forschen in der NS-Geschichte eingehen. Also seit Mitte März etwa kann man beim US-Nationalarchiv online nach früheren NSDAP-Mitgliedern suchen, also nachschauen, ob der Opa oder die Urgroßmutter in der NSDAP waren. Läuft das dann für Sie auch unter der Rubrik Ahnenforschung?
Das ist eine sehr, sehr gute Quelle für die Ahnenforschung. Und tatsächlich haben sich auch viele Menschen jetzt in der Ahnenforschungs-Community darum bemüht, das zu digitalisieren oder zu indexieren, dass wir da auch gut drauf zugreifen können. Denn es finden sich in diesen zwei großen Datenbeständen ja nicht nur Namen, es finden sich eben auch viele Informationen, die für die Ahnenforschung sehr, sehr nützlich sind. Also Geburtsdaten, Herkunft, all solche Informationen, die eben darüber hinausgehen als jetzt nur die Fragestellung, war jemand da Mitglied oder nicht? Dann auch nochmal die Frage natürlich, wann ist die Person eingetreten? Das ist nicht unerheblich. Aha. Wir wissen eben ja, dass es gewisse Peaks auch gab, woraus wir dann versuchen abzuleiten, was denn eigentlich die Intention unserer Vorfahren da war, einzutreten. Das ist sicherlich schwierig und das bedarf der Aufarbeitung. Und von daher ist das erstmal sehr gut, dass es jetzt eine weitere wichtige Quelle gibt, die wir eben nutzbar machen können für die Erforschung der Nazi-Vergangenheit unserer Vorfahren. Das sind ja nicht die einzigen Quellen, aber es wird auch rein genealogisch genutzt, das muss man auch dazu sagen.
Erforschung der Vorfahren, sich auf die Suche machen nach der eigenen Herkunft. Sie haben vorhin mal gesagt, das kann Sicherheit schaffen. Aber in einem Interview haben Sie die Familiensuche auch mal als einen emotionalen Marathon bezeichnet. Das heißt, es kann natürlich auch anders laufen. Also wie genau meinten Sie das?
Das meinte ich bezogen auf die Menschen, die suchen. Denn das eine ist, diese Idee zu haben, ja, ich suche jetzt mal meine Mutter oder meinen Vater. Und das andere ist, sich dieser Suche auszusetzen. Das ist wirklich, das sage ich auch immer dazu, ist eine Entscheidung, die will wohl überlegt sein. Denn die kostet sehr viel Kraft, diese Suche. Meistens zieht sie sich über einen längeren Zeitraum hin. Und man erlebt auch da ein Wechselbad der Gefühle. Man muss sich das so vorstellen, so eine Suche, die beginnt ja erstmal damit, dass wir viele, viele Daten erheben und dass wir dann nach Spuren in diesen Daten suchen, die hoffentlich irgendwie weiterführend sind, damit wir dann in den weiteren Ermittlungen auch auf die zum Beispiel väterliche oder mütterliche Familie, je nachdem, was wir suchen, einen Hinweis geben. Und auf dem Weg gibt es immer wieder Stolpersteine. Das ist unmöglich, so eine Suche durchzuführen, ohne dass man auf Widerstände trifft, ohne dass man auf Sackgassen trifft. Und das muss man erstmal aushalten. Also ganz klassisch der Fall, wir haben irgendwelche DNA-Verwandten gefunden und dann kontaktieren wir die und fragen eben weiter an, was gibt es da vielleicht noch für Informationen, die uns weiterhelfen. Und die Personen wollen das aber nicht. Die wollen nicht weiterhelfen und lehnen das komplett ab. Das ist eine Zurückweisung, die gerade für die suchenden Menschen, weil es eben mehr ist als einfach nur reine Neugierde, weil man da eben ja Identitätsarbeit leistet und da ganz besonders verletzlich ist. Das kann einem verunsichern und das kann auch manchmal eine Zeit lang dauern, bis man sich davon wieder erholt. Und es gibt auch Situationen, wo wir beispielsweise ganz nah rankommen und sagen, ja, wir haben jetzt den Vater sehr wahrscheinlich gefunden und wir müssen ihn jetzt kontaktieren und wir müssen mal gucken, wie er reagiert. Auch das sind also enorme emotionale Herausforderungen, die da auf die suchende Person zukommen, das auszuhalten, dass wir vielleicht auch wochenlang warten müssen, bis da irgendwas zurückkommt. Wenn dann die Person, wenn wir die erreicht haben und die dann auch einem DNA-Test zustimmt, je nachdem, was für einem DNA-Test die Person zustimmt, kann das auch nochmal sehr lange dauern, bis das dann endlich klar ist. Das meine ich mit emotionalen Marathon, auf dem man nicht trainieren kann. Das sind, sage ich mal, Gefühle, die man sonst vielleicht aus dem Alltag nicht unbedingt kennt. Da sind wir manchmal ein bisschen verletzlich wie noch ein kleines Kind.
Und da kann man sich auch in keiner Weise drauf vorbereiten, weil das trifft einen dann so unvermittelt. Sie haben eben gesagt, zum Beispiel, wenn wir dann die DNA-Verwandten gefunden haben, vielleicht schauen wir jetzt, nachdem wir doch schon viel immer mal angesprochen haben, DNA-Genealogie, schauen wir mal, wie das tatsächlich konkret funktioniert. Also wie DNA-Datenbanken ganz konkret funktionieren. Wie lassen sich durch Speichelproben Verwandtschaftsverhältnisse herausfinden, nachweisen?
Also im Endeffekt ist es so, man spuckt in ein Röhrchen oder hat eben so ein kleines Wattestäbchen, was man dann gut verpackt ins Labor schickt. Da gibt es eben verschiedene Anbieter, die in aller Regel ihre Labore in Amerika haben. Das heißt, man muss dann diese Daten auch tatsächlich nach Amerika schicken. Sag ich immer, das ist der saure Apfel, in den man beißen muss, wenn man eben eine solche Suche vornehmen möchte.
Warum saure Apfel?
Weil natürlich in Amerika der Datenschutz nicht derselbe ist wie in Deutschland beispielsweise und man da auch sehr viel Zutrauen und Vertrauen den Anbietern gegenüber aufbringen muss. Obgleich da auch schon viel nachgebessert wurde, auch in Kenntnis der besonderen Datenschutzvoraussetzungen in Europa. Jedenfalls wird dann die DNA extrahiert und es werden ungefähr 700.000 Marker bei den meisten Tests bestimmt und dann werden diese Marker abgeglichen mit den DNA-Profilen. Es wird also ein DNA-Profil daraus erstellt und das wird dann abgeglichen mit den Profilen von Millionen von Menschen, die bereits ihre DNA in diese Datenbanken hineingegeben haben. Also es gibt vorsichtige Schätzungen. Wir reden jetzt über ungefähr 50 Millionen Menschen, die in diesen Datenbanken sind zusammengenommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, auch gerade wenn man eine europäische Abstammung hat, biologische Abstammung hat, dass man dort DNA-Verwandte trifft, ist sehr, sehr hoch. Das funktioniert dann so, dass sie eben nach ein paar Wochen Wartezeit informiert werden, dass das Ergebnis vorliegt und dann können sie sich bei dieser Datenbank einloggen und sie bekommen eine Liste angezeigt von Menschen, die mit ihnen DNA teilen. Die Menschen, die sehr viel DNA mit ihnen teilen, die sind ganz oben. Und die Menschen, die eher weniger teilen, sind eben ganz unten. Und dann kriegen sie eben in diesen DNA-Datenbanken zu jedem Treffer noch mehr Informationen angezeigt. Sie können in der Regel auch diese Person dann kontaktieren. Sie haben auch manchmal die Informationen von der Person selber reingestellt, welche Abstammung die hat. Also das heißt, vielleicht haben die eine Art Ahnentafel da reingestellt. Dann können sie das mit ihren eigenen Daten abgleichen, wenn sie zum Beispiel jetzt nicht auf der Suche sind. Und dann können sie gucken, ah, ich bin mit der Person über diese Linie verwandt oder auch manchmal über mehrere Linien verwandt. Das ist so die Datengrundlage erstmal.
Also viel verwandt oder wenig verwandt? Wie misst sich das?
Die DNA-Genealogie basiert im Endeffekt auf Segmenttheorien. Also das heißt, dass wir DNA nicht wirklich in Länge messen, die wir sozusagen miteinander teilen. Aber das ist eine schöne Metapher, mit der man sich das ganz gut vorstellen kann. Das heißt, dass ich eben beispielsweise auf dem zweiten Chromosom ein längeres Stück DNA vielleicht auch mit jemandem teile. Das heißt, dass dort die Hälfte identisch ist. Und wie erkläre ich das, dass diese DNA über weite Strecken eben identisch ist. Damit, dass wir ein gemeinsames Vorfahrenpaar in der Vergangenheit haben. Mhm. Und je nachdem, wie weit dieses Vorfahrenpaar in der Vergangenheit zurückliegt, ist eben dieser DNA-Abschnitt länger oder kürzer. Das bedeutet, wenn ich eben da einen DNA-Treffer habe, der auf verschiedensten Chromosomen immer wieder längere Abschnitte DNA mit mir teilt, also wo eben die Hälfte identisch ist, dann bedeutet das, dass diese Person näher mit mir verwandt ist. Wenn das aber nur auf einem Chromosom ein kleines Fitzelchen sozusagen ist, dann liegen unsere gemeinsamen Vorfahren in der Regel sehr, sehr weit entfernt. Also das können auch mal 10, das können auch 12, 15, 20 Generationen sein. Also das heißt, die liegen dann auch schon außerhalb der genealogisch zugänglichen Quellen. Da wird man diesen gemeinsamen Vorfahren nicht mehr finden. Aber gerade was eben so in dem Bereich Cousin ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Grades anbelangt, also da kann man dann schon auch noch gut forschen und kann auch dann die Verbindung finden.
Aber das setzt doch voraus, also Sie haben jetzt gesagt, 50 Millionen Menschen haben ihre DNA in diesen DNA-Datenbanken, aber im Vergleich zur Weltbevölkerung ist das ja immer noch nicht so viel. Worauf ich hinaus will, setzt ja voraus, dass gerade die Menschen, mit denen ich möglicherweise verwandt bin, tatsächlich auch ihre DNA da eingespeist haben.
Genau. Im Endeffekt ist es ja so, sie haben zwei Eltern, biologische Eltern, in der Regel. Jetzt lassen wir mal diesen Fall mit Mitochondrien-DNA, die noch eingebracht wurde, also wo es dann irgendwie drei biologische Eltern gibt, lassen wir das mal außen vor. Sie haben in der Regel zwei biologische Eltern, dann haben sie vier biologische Großeltern, acht biologische Urgroßeltern, 16 Urur, 32, 64 und so weiter und so fort. So, aus diesen Vorfahren speist sich ihre DNA. Natürlich gibt es kleine Mutationen, immer hier und da mal, aber im Großen und Ganzen sind sie eine Zusammensetzung dieser verschiedenen Vorfahren. Und wenn sie jetzt eben mehrere Generationen nach oben gehen und sie sind dann irgendwo bei 64 Vorfahren angelangt, dann haben ja auch all diese Vorfahren wiederum mehrere Kinder gehabt, in der Regel. Und gerade damals hatte man vielleicht 12, 10 Kinder. Die hatten auch wiederum 10 bis 8 Kinder, sodass sie also dann natürlich in der jüngeren Zeit weniger Kinder hatten, dann 3 Kinder beispielsweise und heute noch weniger. Aber das bedeutet, dass wenn sie eben sich nur mal ihren Vorfahrenraum ansehen und dann schauen, wie viele Nachfahren da potenziell entstanden sind dabei aus dieser geteilten DNA, dann haben sie so ein Gefühl dafür, wie wahrscheinlich das ist, dass da eben auch Menschen sind, die ebenfalls aus diesem Horizont, aus dieser Wolke, kann man sich vielleicht vorstellen, abstammen über zum Beispiel eine Linie und die deswegen auch DNA mit ihnen teilen. Es ist natürlich so, dass je weiter sie in die Vergangenheit zurückgehen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie dann noch ein DNA-Fitzelchen, was groß genug ist, damit man es auch als sicher annehmen kann und auch überhaupt beschreiben kann als Segment, dass sie das dann auch finden und dass sie das dann auch in der anderen Person finden. Aber wenn sie eben im Bereich geteilter Ururgroßeltern sind, dann werden sie mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit geteilte DNA finden, die auch nicht gering ist, sodass sie das auch entsprechend einschätzen können. Man muss dazu sagen, je näher die Menschen miteinander verwandt sind, desto sicherer sind auch diese Aussagen. Das heißt, wenn ich jetzt eben so einen DNA-genealogischen Test mache und da ist ein Halbgeschwister von mir drin, dann gibt es nicht so viel Interpretationsspielraum aufgrund des DNA-Befundes. Ja? Das heißt, ich teile so viel DNA mit diesem Menschen, dass die Interpretation der DNA, nämlich dass das ein Halbgeschwister ist, sehr, sehr, sehr sicher ist. Wenn ich da aber einen Cousin dritten Grades habe, also wenn ich dann eben nur ein bisschen DNA mit einem teile, dann kann das ein Cousin dritten Grades sein, das kann aber auch eine Cousine zweiten Grades sein oder ein Cousin vierten Grades. Das ist dann eben schon wieder schwierig. Oder ein Halbcousin vierten Grades, da ist ein sehr viel größerer Interpretationsspielraum.
Da ist ein sehr viel größerer Interpretationsspielraum. Und das heißt, da wird es im Anschluss an den DNA-Test dann auch wichtig und immer wichtiger, die Methoden der traditionellen Ahnenforschung beziehungsweise den DNA-Detektiv zur Wirkung kommen zu lassen.
Also wenn wir jetzt über die Suche sprechen,
ja,
ist es natürlich so, dass wenn jetzt die Suchenden ihre DNA in diese Datenbank reingeben, dann gehen wir erstmal nicht davon aus, dass wir dadurch das gesuchte Elternteil finden. Das ist ja gerade das Besondere eigentlich an dieser Arbeit, dass wir eben gerade nicht einfach nur einen Datenbankabgleich machen und siehe da, da ist der gesuchte Vater oder die gesuchte Mutter. Das gibt es in ganz, 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 ganz seltenen Fällen. Das habe ich schon erlebt. In wirklich sehr, sehr, sehr seltenen Fällen ist das der Fall. Wobei auch da eben nochmal dann die Frage ist, ja, wer ist denn diese Person? Da ich sehe da einen Namen, ich habe da vielleicht einen Kontakt. Finde ich die Person überhaupt? Die können auch unter einem Pseudonym in dieser Datenbank registriert sein. Das ist also nochmal ein Thema für sich. Also auch da ist manchmal Detektivarbeit dann nötig. Aber in aller Regel, wenn diese Menschen eben dann ihre DNA da reingegeben haben, werden wir nur entferntere Verwandte finden. Und das heißt, wir nutzen dann diese Daten, um gewisse Muster zu finden, um Spuren zu finden, mit auch ganz klassischer genealogischer Arbeit. Und dann haben wir gewisse Hinweise, denen ich dann nachgehe und wo ich dann nochmal ganz klassisch in Detektivarbeit weitermache, um dann die entsprechenden Familien zu finden. Das heißt, die DNA-Genealogie ist eben eine Methode, die ich als Privatermittler anwende, um dann weiter zu forschen. Eben eine Methode unter mehreren Methoden, sicherlich eine der wichtigsten Methoden, gerade eben in diesen Fällen, wo wir fast nichts haben. Also gerade bei Adoptionsfällen, wo wir dann eben nur die biologische Mutter in den Aufzeichnungen haben, die sagt nichts oder ist schon verstorben und wir haben keinen anderen Anhaltspunkt. Wir wissen vielleicht noch, vielleicht ungefähr die Region, haben da eine Vermutung, aber auch das muss nicht stimmen. Und dann haben wir tatsächlich erstmal nur die DNA-Genealogie, um da weiter zu forschen, um Spuren zu generieren, denen ich dann so weiter nachgehen kann.
Geht es eigentlich ohne die DNA-Genealogie manchmal auch?
Ja, man kann natürlich auch ganz klassisch Fälle lösen, wenn wir irgendwo Namen verzeichnet haben in Dokumenten, also in Adoptionsdokumenten beispielsweise oder manchmal noch in alten in Kirchenbüchern, da gibt es einen Randvermerk, ist noch auch reingekritzelt, noch irgendetwas. Das gibt es manchmal, das ist aber auch selten. Und in der Regel kommen diese Menschen ja dann nicht zu mir, sondern zu mir kommen ja hauptsächlich Menschen, die tatsächlich keine andere Möglichkeit mehr haben, außer eben DNA-Forschung, um dieses Rätsel der eigenen Existenz zu lüften.
Jetzt haben Sie eben gesagt, wenn da in den Kirchenbüchern irgendwas am Rand gekritzelt ist. Ich habe gesehen bei der Recherche, bei meiner Recherche im Vorfeld zu dieser Sendung, dass es schon Bilder gibt von Ihnen, wo Sie tatsächlich in realen Kirchenbüchern blättern, aber ganz viel Arbeit, Stichwort Digitalisierung, passiert mittlerweile über Datenbanken, also auch Dokumente aller Art, Geburtssterbe, Heiratsurkunden, Passagier-, Ein- und Auswanderungslisten. Also da scheint die Digitalisierung mittlerweile eine Riesenrolle zu spielen.
Auf jeden Fall. Also Ancestry oder auch MyHeritage, das sind so die zwei großen Anbieter für eben nicht nur DNA-genealogische Tests, sondern eben auch Datenbestände, die wir für die genealogische Forschung nutzbar machen können. Das sind eben nicht nur Kirchenbücher, das sind Adresslisten, das sind Passagierlisten. Das ist also ein ganzes Sammelsurium von wichtigen Quellen. Die funktionieren in gewisser Weise erstmal als Repository, das heißt also eine Art überhaupt von erstmal Datenangebot, wo ich drauf zugreifen kann. Das ist das eine. Das andere ist wie so eine Art Google für genealogische Daten. Das heißt, viele dieser Datenbestände sind dann auch indiziert durch die Anbieter und dann kann ich auch danach suchen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Datenbestände, die von verschiedenen Archiven, also Landesarchiven, Staatsarchiven in Deutschland zur Verfügung gestellt werden, die auch teilweise dann bei MyHeritage auftauchen zum Beispiel, die man aber auch so ganz einfach frei verfügbar im Netz findet und die man als Ahnenforscherin, als Ahnenforscher natürlich dann auch frequentiert. Bei mir ist es jetzt so, ich nutze diese Datenbanken und ich finde auch sehr, sehr viel, aber trotzdem ist das nur ein Teil und kein sehr großer Teil der Quellen, die wir eigentlich benötigen für eine Ahnenforschung. Das heißt, diese digitalisierten Quellen sind immer noch ein kleiner Teil der Gesamtquellen und sehr, sehr häufig bin ich also damit beschäftigt, Archive direkt anzuschreiben und dann dazu sagen, also ich bräuchte bitte folgenden Eintrag, der wird wahrscheinlich dort und dort sein und bitte gucken Sie doch mal nach und schicken Sie mir ein Digitalisat davon oder per Post oder wie auch immer. Das ist tatsächlich ein ganz großer Teil der Arbeit.
Also wir haben jetzt ja auch viel über diese Datenbanken geredet. Das gab dann so den Anschein von viel Fleißarbeit, aber Sie sind ja DNA-Detektiv. Also lassen Sie uns jetzt mal über diesen Detektivteil reden. Sie hatten ja eingangs auch gesagt, dass eine Ihrer Motivationen Ihre Neugier sei. Sie haben ja tatsächlich eine traditionelle Detektivausbildung gemacht.
Genau, es gibt also die Zentralstelle für die Ausbildung der Detektivgewerbe, ZAD in Berlin und die bietet eben genau das Wissen an, was man benötigt, um in Deutschland als Privatermittler zu arbeiten. Und das ist ein ganz breites Feld von Informationen. Also 50% ist ungefähr Jura. Man muss schon wissen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Man lernt da gewisses Handwerkzeug natürlich, man lernt auch Observationstechniken, also auch ganz praktisch solche Dinge.
Observationstechniken, kommt das bei Ihnen auch zur Anwendung?
Also natürlich ist so, jetzt ein Magier verrät nicht seine Tricks, aber die, sag ich mal, klassische Verfolgungsjagd im Auto, das ist sicherlich jetzt nicht mein Alltag. Auch wenn es sehr, sehr spannend klingt. Es ist in der Regel aber so, dass die Personensuche, das ist eben mein Spezialfeld. Und die DNA-Genealogie ist eben dann auch die Methode, die ich anwende. Aber gerade was eben klassische Personensuche anbelangt, wie finde ich Informationen über Menschen heraus? Wie kann ich gerade auch Menschen finden, die vielleicht erstmal nicht gefunden werden wollen oder einfach schwierig zu finden sind? Wie kommt man daran? Wie kann man die erreichen? Das ist sicherlich etwas, was dann mehr meinen Alltag bestimmt.
Ja, Sie hatten mir ja schon im Vorfeld gesagt, dass es natürlich auch viele Detektivtricks und Techniken gäbe, über die Sie nicht sprechen wollen. Neben den Familiengeheimnissen, die Sie aufzudecken versuchen, gibt es also auch Geheimnisse der Detektivarbeit. Und dennoch in diesem Zusammenhang, vielleicht fällt Ihnen ein Beispiel ein, wo Sie wirklich jetzt auch losgelöst, natürlich anonym von der Person, aber wo dieses Detektivsein dann wirklich zum Einsatz gekommen ist. Oder es kommt ständig zum Einsatz, aber besonders spektakulär für Sie auch selber so oder ein großes Erfolgserlebnis gewesen ist.
Ah, das ist wirklich ganz, ganz schwierig zu beantworten, ohne dann in die Fälle reinzugehen. Und gerade die Fälle, die jetzt vielleicht von außen spektakulär wirken, die sind natürlich dann auch so singulär, dass man dann auch schnell auf den Fall zurückschließen kann vielleicht. Ich würde es so ausdrücken wollen, dass tatsächlich das Detektivische immer eine Rolle spielt und dass je nachdem, wie der Fall gelagert ist, man davon mal mehr, mal weniger einsetzen muss. Und dann geht es ja darum, die nicht nur zu finden, sondern überhaupt erstmal einen behutsamen Kontakt herzustellen, wo ich auch als so eine Art Puffer dann fungiere zwischen beiden Seiten. Das heißt auch nicht die Identität preisgebe von den Gefundenen. Also erstmal ganz vorsichtig versuche da mich auch einzufühlen, Verständnis aufzubringen für die Situation, die dazu geführt hat, dass eben jetzt die suchende Person und dieses Elternteil nicht zusammen aufwachsen konnten oder gar keinen Kontakt jemals hatten. Und in der Regel funktioniert das auch sehr, sehr gut.
Das heißt, Sie gehen häufig zu denen, die Sie gefunden haben und sprechen zunächst mit denen.
Immer.
Immer.
Immer. Erstmal bin ich die erste Person, die da informiert. Das heißt, ich verwende auch viel Zeit darauf, mir erstmal einen Überblick zu machen, was ist das eigentlich für ein Mensch, auf den ich dann treffen werde und wie kann ich diesen Menschen am besten erreichen? Worauf muss ich achten? Es hat auch einfach eine psychologische Komponente. Mein Ziel ist ja eigentlich, dass es ein gutes Ergebnis für beide Seiten ist. Es soll ja eine Win-Win-Situation entstehen und da gebe ich also auch viel Energie dann rein, dass das so passieren kann, denn das ist ja auch Teil dieses emotionalen Marathons, dass selbst wenn wir die Person dann gefunden haben, dass wir nicht wissen, wie diese Person reagieren wird. Und es ist einfach ein großes Spektrum der Reaktionen möglich. Also ich sage immer zu meinen Klientinnen und Klienten, wir bewegen uns zwischen diesen beiden Polen. Der eine Pol ist also die komplette Leugnung und ja, der Rückzug, vielleicht sogar der Angriff. Das heißt also eine Unfähigkeit, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man da ein Leben in die Welt gesetzt hat. Das ist auf der einen Seite. Die andere Seite ist die, oh, wunderbar, ich wusste gar nichts von dir oder ich habe es auch versucht, dich zu finden, aber hatte keine Möglichkeit. Ich bin so froh, dass ein neues Familienmitglied jetzt hier dazugekommen ist und können wir bitte Weihnachten, Ostern, Geburtstag, was auch immer gemeinsam feiern. Es gibt tatsächlich sogar ein bisschen häufiger als die komplette Verleugnung. Das meiste bewegt sich aber in der Mitte. Die meisten Fälle enden so, dass es ein gewisses Interesse an der suchenden Person gibt, dass man also auch den Kontakt herstellen kann in manchen Fällen nur geheim. Also das heißt, dass die Person, zum Beispiel die biologische Mutter, die wir dann gefunden haben, die das niemandem erzählt hat, dass sie dann eben nur in einem Café sich dann eben treffen kann mit der suchenden Person, dass das auch nicht immer häufig sein kann, aber dass die suchende Person eben die Informationen bekommt, die sie benötigt. Es gibt es aber auch so, dass man, und das ist also sehr viel häufiger, dass man immer mal telefoniert, dass sich so eine Art ja, väterliche oder mütterliche Freundschaft dann entwickelt und dass man vielleicht auch dann Halbgeschwister kennenlernt oder auch die erweiterte Familie und dass man ja so eine Art, ich würde mal als freundschaftliches, interessiertes Verhältnis beschreiben. Aber trotzdem eben nicht jetzt, dass es da einen Vater- oder Mutterersatz gibt, aber ein gewisses Interesse dann an der Person und dass dadurch auch im weiteren Gespräch die suchenden Personen immer mehr Informationen bekommen, weil das ist ja im Endeffekt auch das, was ihnen fehlt. Es geht ja darum zu verstehen, erstmal ja, wer sind meine biologischen Eltern, aber eben auch das größere Ganze verstehen. Gibt es vielleicht Medizingeschichten in der Familie, über die ich informiert sein sollte? Gibt es andere Problematiken? Wie bin ich überhaupt entstanden, dass man das eben auch besser versteht und dann bearbeiten kann und dass man dadurch auch seine Identität dann heilen kann, ergänzen kann, dass man eben auch da stabiler seine Identität aufbauen kann. Denn man darf eines nicht vergessen, wenn man eben die biologischen Eltern nicht kennt, dann klafft da eine große Lücke, die bei vielen, nicht bei allen, ich will das nicht behaupten, dass es allen so geht, aber die bei vielen eben dazu führt, dass es eine große Verunsicherung gibt.
Ja, das fand ich sehr interessant. Das habe ich im Vorfeld gelesen, dass es gerade bei Adoptivkindern, die dann auch noch zum Teil von einem Kontinent zum anderen adoptiert wurden, dass es da eben so etwas gibt wie genealogische Verwirrung, dass die dann einfach merken, dass sie da ursprünglich nicht hingehören, wo sie durchaus sehr liebevoll aufgenommen wurden und großgezogen wurden.
Ja, also diese internationalen Adoptionen, das ist nochmal ein Thema für sich natürlich. Da gibt es auch große, große Kritik. Da haben auch einige, gerade westliche Länder, nochmal Änderungen vorgenommen. Denn hier sprechen wir nicht nur über die Problematik, dass man ein Kind aus dem globalen Süden dann in den globalen Norden verfrachtet und komplett von Sprache, Aussehen der Herkunftsgesellschaft dann abtrennt. Es geht auch um die Adoptionspraxen. Also das heißt, dass zahlreiche Berichte veröffentlicht wurden darüber, wie diese Adoptionsorganisationen das eigentlich angestellt haben und dass das nicht immer mit, sage ich mal, sauberen Hintergründen passiert ist, dass das nicht immer alles so legitim war, dass da eben auch viele Kinder einfach gestohlen worden sind. Und das ist also der eine Punkt. Und der andere Punkt ist genau diese genealogische Verwirrung, die man insgesamt für viele adoptierte Menschen beschreiben kann. Aber ich würde es noch ausweiten wollen. Kuckuckskinder und Spenderkinder sind davon ebenfalls betroffen, je nachdem auch, wie sie aufgeklärt wurden. Und das ist eben dieses Gefühl auch, dass man da nicht so richtig reingehört, dass man merkt, auch da passt was überhaupt nicht und dass es einem ja auch von außen gespiegelt wird. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir leben eben nicht in Gesellschaften, wo jeder Mensch einfach nur zufällig einer Erziehungseinheit zugeordnet wird, sondern es gibt eine gewisse Logik dahinter. Und das spiegelt sich ja auch in dieser Diskussion wieder, dass wir versuchen, rechtliche Elternschaft nachzubilden nach der biologischen Elternschaft. Also die biologische Elternschaft ist immer eine wichtige Komponente gewesen und wird es auch immer sein. So, das heißt, es gibt ja auch immer ein Wissen darum, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Zum Beispiel bei den aufnehmenden Eltern. Wenn wir jetzt über Adoptionen sprechen, dann wissen ja die sozialen Eltern, es ist einfach nicht unsere biologische Tochter oder unser biologisches Kind. Wenn wir über Kuckuckskinder sprechen, in der Regel weiß die Mutter oder wissen auch Eingeweihte in der Familie oder weiß sogar der biologische Vater, das Kind ist ja gar nicht von diesem sozialen Vater. Oder auch bei Spenderkindern. Es gibt ja immer ein Wissen. Und dieses Wissen um die Wahrheit hat eine enorme Kraft, die sich unterschiedlich entfalten kann, die sowohl bei den Kindern gewisse Gefühle auslösen kann, wirklich hier Betonung auf kann, aber eben auch in dem Umgang zwischen den Eltern und dem Kind. Das heißt, dass also auch die Kommunikation und das Verhalten gegenüber den Kindern, wenn sie zum Beispiel nicht eingeweiht sind, dass das tatsächlich massiv von dieser, ich sage es mal, Unwahrheit beeinflusst sein kann. Und wenn wir jetzt eben nochmal diesen besonderen Fall der internationalen Adoption und auch interkulturellen Adoption uns vornehmen, dann wird einem das ja auch nochmal von der aufnehmenden Gesellschaft gespiegelt. Also wenn ich beispielsweise in Norwegen als südkoreanisches Kind adoptiert wurde, dann kann ich noch so sehr im Bünat Nationalfeiertag mit einer norwegischen Flagge rumlaufen und mich ganz, ganz norwegisch fühlen und norwegisch sprechen. Gleichzeitig werde ich es immer wieder von anderen Kindern, von anderen Erwachsenen spüren, gesagt bekommen, dass ich ja da vielleicht irgendwie nicht hingehöre. Wenn ich dann aber nach Südkorea reise und versuche, meine biologischen Eltern zu finden, werde ich auch da merken, dass ich da nicht so richtig reingehöre, dass ich die ganze Kultur so nicht verstehe. Also auch da weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich so richtig hingehöre. Und wenn ich dann auch noch herausfinde, dass ich meiner ledigen Mutter damals weggenommen wurde und 1000 Kilometer weit von einer anderen Familie aufgenommen wurde und die mich zwar hoffentlich lieb versorgt hat und mir ein warmes Zuhause gegeben hat, dafür vielleicht auch noch Dankbarkeit allerdings erwartet, dann ist das keine einfache Situation. Und ich bin froh, dass diese Themen auf den Tisch gekommen sind und dass auch da immer mehr Adoptionspraktiken überdacht worden sind und auch Gesetze geändert worden sind und dass man sich mehr auch mit dem Leid der Person auseinandersetzt. Also dieses Framing von, oh du armes Kind aus einer armen Familie, jetzt bist du hier bei uns ganz, ganz gut aufgenommen und Mensch, hast du tolle Chancen jetzt, sei doch froh und dankbar. Das ist für die Betroffenen überhaupt nicht hilfreich.
Sie haben jetzt gesagt, Sie wären froh, dass diese Themen auf den Tisch gekommen sind. Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Reproduktionsmedizin kann man davon ausgehen, dass vor dem Hintergrund all dessen, was wir jetzt bislang gesagt haben, die Bedeutung der DNA-Genealogie, auch die gesellschaftliche Bedeutung, immer weiter zunehmen wird, oder?
Also ich habe letztens mal geguckt, was wir für Zahlen haben. Beispielsweise in Dänemark, was ein Vorreiter in der Reproduktionsmedizin ist, auch gerade was eben Samenspenden anbelangt, da liegen wir teilweise bei 4% eines Jahrgangs, die durch Samenspende entstanden sind. Man schätzt so ungefähr vielleicht 1-2% in Deutschland. Das wird sicherlich noch zunehmen, auch gerade weil die Fertilitätsraten auch runtergehen, durch äußere Faktoren sicherlich auch. Andererseits sehen wir ja gleichzeitig ein wachsendes Bewusstsein darum, wie wichtig das ist, dass man eben weiß, was auch die biologische Abstammung ist und dass man das nicht ausspielen muss. Also dass man eben nicht sagen muss, ich habe nur einen wahren Vater und das ist eben jetzt der soziale Vater oder das ist der biologische Vater, sondern man sagt, ich habe zwei Väter. Ich habe einerseits eben meinen sozialen rechtlichen Vater, andererseits den biologischen Vater. Und ich muss da nochmal etwas hinzufügen, weil es unglaublich viele romantisierte Ideen gibt darüber, wie denn ein Spenderkind in einer warmen Kinderwunschfamilie aufwächst. Natürlich bin ich da eingeschränkt in dem Sinne, wer zu mir kommt. Ne? Das muss man sagen, das ist ein gewisser Bias. Aber das, was ich höre, ist nicht unbedingt immer nur warm und hat super geklappt, sondern viele Eltern, Kindeltern sind überhaupt nicht darüber aufgeklärt worden, was das eigentlich für eine enorme Belastung ist, sowohl für den sozialen Vater als auch für die Mutter einerseits dieses Geheimnis wahren zu müssen gegenüber dem eigenen Kind, also das eigene Kind so derart belügen zu müssen. Das ist die eine Sache. Das andere eben auch, was das bedeutet für den sozialen Vater, welche Gefühle er diesem Kind gegenüber haben kann oder auch nicht hat, wie sich das eventuell unterscheidet von der biologischen Mutter. Dieses Bewusstsein auch zu wissen, ich bin nicht der biologische Vater, als ein anderer Mann. Also all das ist eine enorme Belastung für das Familiensystem, die aufgefangen werden muss. Und das betrifft übrigens jetzt nicht nur heterosexuelle Paare, es betrifft eben auch gleichgeschlechtliche Paare. Also dass das reflektiert werden muss, dass da auch unterstützt werden muss, dass das eben auch eine wichtige Dimension ist, weil diese Familien eben auch gerne auseinanderbrechen dann.
Das wollten Sie jetzt noch hinzufügen, um zu sagen?
Um zu sagen, dass dieses Bewusstsein eben auch zu solchen Spenderregisterdatenbanken oder Samenspenderegister geführt haben, sodass eben auch die Kinder dann, wenn sie merken, sie wollen das eigentlich wissen, dass eben auch dann diese Informationen in der Regel abrufbar sind. Das betrifft jetzt nicht die Privatspenden, das ist auch ein erheblicher Markt, den ich wahrnehme, das sehe ich auch nicht ganz unkritisch, aber zumindest jetzt auf dem Standardweg, dass dort eine Möglichkeit besteht, Kenntnis über die eigene Abstammung zu bekommen.
Und Sie hatten jetzt diesen Verweis auf Dänemark gebracht mit 4% Kindern, die aus Samenspenden entstehen dort und bei uns ungefähr 2%. Wie sehen Sie die Perspektiven der DNA-Genealogie und Ahnenforschung?
Ich glaube, dass es tatsächlich auch in Deutschland eine Zunahme geben wird der DNA-Genealogie, auch eben für den ganz klassischen Anwendungsbereich, nämlich der ganz normalen Ahnenforschung, wo ich dann die DNA-Genealogie verwenden kann, um tote Punkte zu überwinden, wo ich auch entfernte Linien finden kann, die vielleicht ausgewandert sind. Also auch da immer wieder die Verwandten in Brasilien, die Verwandten in Nordamerika beispielsweise, so ein ganz klassischer Fall, dass ich meine Papierforschung auch überprüfen kann, ob das denn so alles passt biologisch. Gerade das zieht immer mehr Ahnenforscherinnen und Ahnenforscher an, sich auch dieser DNA-Genealogie zuzuwenden. Also von daher denke ich schon, dass das zunehmen wird.
Und für Sie ganz persönlich, perspektivisch?
Ich muss jetzt mal schauen, auch wie das bei mir weitergeht, ob das jetzt nur im Privatbereich bleiben wird oder ob das eben auch mehr noch in den forensischen Bereich rücken wird. Ich empfinde es eben als sehr gebend, diese Tätigkeit dann auch den Menschen zu helfen. Das ist eben nicht nur einfach nur eine Datenrecherche. Es ist etwas Lebensveränderndes für die Suchenden. Und ich glaube, von daher werde ich das, solange ich kann, auch noch weiter fortführen. Je nachdem auch, wie die Technik sich entwickelt. Ich gucke natürlich auch als Mensch mit einem Informatik-Hintergrund immer drauf, was wird jetzt durch KI sich noch verändern. Je mehr Menschen in den Datenbanken sind und je besser unsere KI-Tools werden, umso weniger wird man vielleicht auch diese klassische DNA-genealogische Methode benötigen. Das sehe ich auch so. Also mal schauen, was in den nächsten 20 Jahren sich so entwickeln wird.
Obwohl der ganze Part, den Sie geschildert haben, wo es darum geht, zu vermitteln.
Das wird sicherlich bleiben.
Der DNA-Detektiv Alexander Albert Stakasch im Gespräch in SWR Kultur. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren, Herr Albert Stakasch.
Vielen Dank auch.
Mein Name ist Doris Maul und danke an alle, sage ich auch, die zugehört haben, für Ihr Interesse.